Hallo zu einer neuen Folge Pot of Ink. Und heute habe ich eine Gästin dabei, die schon mal dabei war, nämlich die Jule von Miss Foxy Reads. Hallo Jule.
Hallo, ich bin Jule von Miss Foxy Reads und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, wieder einmal, Anna.
Ja, und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was leider, was heißt leider, das ist sehr spezifisch für das, was wir machen, nämlich bloggen, und zwar über Bücher bloggen. Und die Jola hat da einen Text oder ein nicht ein Text, ein Tweet rausgesucht, und das spricht ein breiteres Thema an, und vielleicht willst du einmal kurz sagen, um was es in dem Tweet geht, und
Na klar. Genau, also ich glaube, es ist auch völlig unrelevant, von wem genau der Tweet ist. Ich mag hier auch keinen
Ja,
irgendwie
sowieso.
so an den Pranger stellen. Es ist mir nur so aufgefallen, weil dieser Tweet so stereotyp war für alle Äußerungen dieser Art, die von Autoren, sehr, sehr häufig tatsächlich von Self-Publishing-Autoren kommen. Und zwar war nämlich die Headline dieses Tweets nämlich Helfende Engel gesucht, Doppelpunkt, Rezensionsleser. Und genau, wenn man dann weitergeklickt hat auf die verlinkte Homepage, kam so ein bisschen raus, dass die Person eben LeserInnen gesucht hat, die eben rezensieren, also ihre Bücher. Und auf der Seite hat sie dann auch noch ein paar Bedingungen gestellt, was ja per se nicht schlimm ist, wenn man darum bittet, dass man es möglichst zügig macht und dass man irgendwie ne, nur E-Books vergeben kann und so weiter. Aber es waren halt, finde ich, ziemlich viele krasse Bedingungen, so à la, ich kann nur E-Books vergeben und bitte schreibe eine Amazon-Bewertung und wenn du es kannst, dann bitte noch bei den Tolino-Partnershops. Und dann kommt da natürlich, glaube ich, bei vielen Rezensenten irgendwie noch der Blog dazu und so weiter. Besonders aber eben so mit dieser Intention, dass man halt sagt, ich als Self-Publishing-Autorin brauche dringend Unterstützung und ohne dich klappt es nicht und bitte tu es doch mal, um mir was Gutes zu tun. Ja, und das finde ich irgendwie, fand ich so in diesem Tweet, der war sehr typisch und auch irgendwie sehr, sehr krass. Man hat das ja manchmal in so kleineren Ausprägungen, aber der hat irgendwie alles vereint, was ich glaube, jeder Buchbloggerin, jedem Buchblogger schon mal so ein bisschen aufgefallen ist. Und genau, deswegen haben wir beide uns entschlossen, darüber einmal zu reden.
Ja, sehr gute Vorstellung. Ja, stimmt. Also ich glaube, wenn man lange genug oder groß genug ist mit dem Buchblog, oder wenn man überhaupt Bücher rezensiert im Internet, man braucht ja momentan also gar keinen richtigen Blog mehr. Es reicht ja beispielsweise auch eine Instagram-Seite oder so. Aber ich glaube, dass einem das immer und immer wieder über den Weg läuft, dass da Leute deine Hilfe wollen und dich direkt so anmachen, als hättest du denen irgendwas geklaut. Also ich verstehe halt, dass man gerne Werbung haben möchte, und ich verstehe, dass man Leuten die Möglichkeit geben will, auch etwas zu rezensieren, wenn sie das möchten und so weiter und so fort. Aber ich finde, man muss dabei immer beachten, dass man ja dafür kein Geld vergibt. Also du kriegst, also das Buch an sich hat halt, na klar, das hat auch einen Wert, aber das ist noch nicht mal Stunden- bzw. Mindestlohn von irgendeiner Sache jemals. Und ich finde es immer krass, wenn dann solche wahnsinnigen Bedingungen gestellt werden, weil man muss ja beachten, diese Leute machen das for free.
Genau, ja, und vor allen Dingen finde ich es auch immer interessant, wenn ich mir mal so vor Augen halte, was ich da for free tatsächlich auch mache. Also es geht ja nicht nur darum, dass man die Zeit anrechnet, in der man diese Rezension tippt. Da ist ja noch viel, viel mehr dahinter. Also ich muss es überhaupt erstmal lesen. Ich weiß nicht, wie schnell du liest, Anna. Ich lese in der Regel halt, ich lese wirklich schnell und selbst ich brauche aber dann für so ein, sagen wir, 400 Seiten Buch trotzdem 4 Stunden mit Ablenkungen und Co. und Unterbrechen wieder
Ja.
reinfinden. Und das zieht sich ja jetzt nicht so über einen Arbeitstag, dass ich irgendwie sage, okay, 8 Uhr, ich setze mich jetzt an meinen Schreibtisch. Ich meine, ich blogge ja nicht hauptberuflich, und lese dieses Buch und dann kann ich es heute Nachmittag rezensieren und dann ist es vorbei. Es zieht sich ja noch über mehrere Tage und genau, dann kommen halt noch die Rezensionen, man macht sich Gedanken, man macht Fotos, man teilt das Ganze und ja, das steckt ja eigentlich alles hinter so einer Rezension.
Ja, genau. Also ich finde es auch immer krass. Also früher war ich auch so der Meinung, ja klar, man muss sich an diese Sachen halten, bla bla. Aber wenn man sich halt wirklich mal die Gedanken macht, okay, was mache ich da eigentlich? Also was muss ich alles machen, ehe so eine Rezension halt auch für meine Verhältnisse, also für meine Ansprüche gut ist, weißt du? Weil
Ja.
ich kann natürlich einfach sagen, okay, ich gebe einfach kurz eine Sternebewertung, schreibe drei Sätze über die Story und nicht, wie ich es fand, und dann bin ich fertig. Es gibt genug Blogger, die das so machen. Aber das möchte ich halt nicht. Und ich lege dann auch an mich selbst den Maßstab an. Ich möchte das Buch nicht nur überfliegen, ich möchte nicht jedes zweite Buch abbrechen. Ich möchte auch meine fundierte Meinung dazu sagen können. Und da muss man das ja, wie du sagst, erstmal lesen. Ich brauche auch etwa so für 100 Seiten etwa eine Stunde, würde ich sagen. Je nachdem halt, wie das Buch gedruckt ist. Ne? Bei Jugendbüchern geht es ein bisschen
Ja,
schneller.
stimmt.
Aber und bei Sachbüchern brauche ich definitiv länger als 4 Stunden. Das ist einfach so, weil die meistens sehr klein geschrieben sind oder einfach zu komplex sind. Aber sagen wir jetzt mal so im Schnitt 4 Stunden für ein Buch. Das ist ja schon viel. Und dann mache ich zumindest immer noch Fotos dazu und dann schreibe ich noch, und das Schreiben kann mit einer Korrektur auch noch mal so locker flockig Stunde, anderthalb dauern, und das Fotos machen. Ich mache natürlich nicht immer nur ein Bild, aber ein Bild alleine mit so, also ich nehme auch nicht nur immer ein Bild, aber mit Bearbeiten, mit Aufbauen, mit Abbauen und so weiter, das dauert auch Ewigkeiten. Also das ist schon viel.
Ja, und das ist ja
Und
alles auch
ja.
etwas, was man so in seiner Freizeit macht. Also ich kenne
Genau.
wenige Menschen, die von sowas komplett leben könnten. Und ja, dann ist an der Stelle ja auch klar, dass es ja eher ein Hobby ist.
Ja, genau. Also, wie gesagt, also gerade bei Büchern, wir reden ja jetzt gerade quasi von Bookfluencern, also quasi Buchinfluencer, aber man muss sich halt einfach ganz, ganz realistisch vor Augen halten, dass der deutsche Buchmarkt halt einfach nicht so groß ist wie beispielsweise Kosmetik oder Klamotten oder sowas, was halt andere Influencer so locker flockig einfach unter die Leute bringen können, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und wo sie sich halt so eine Existenz mit aufbauen können, weil das geht mit Büchern einfach nur unfassbar schwierig. Also, wie du schon sagtest, ich kenne vielleicht zwei Leute, die davon wirklich leben können. Und ich glaube, die machen jetzt mittlerweile auch was noch mit, also auch noch was anderes mit Büchern, als nicht nur sie zu besprechen.
Ja, richtig. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, du hast ja auch in deiner ersten Folge über diesen Artikel von Tobi geredet und in dem Artikel fiel ja auch dieser Satz, dass man sich ja im Internet, also ich meine, da war ja eh vieles falsch dran, aber ein Satz von Tobi, den er auch eigentlich nur so ein bisschen angedeutet hat, war ja, dass man sich im Internet ja auch immer mal damals darüber aufgeregt hat, ob Rezensionen jetzt bezahlt werden sollten oder nicht. Er dann ja auch in Klammern dieses so ein bisschen angedeutet hat, dass er ja immer noch findet, dass sowas überhaupt nicht bezahlt werden sollte, in keinster Weise. Das kommt ja irgendwie noch dazu. Also auch die Frage, was ist denn so die Bezahlung für so eine Rezension auch? Also ich glaube, wir sind da beide einer Meinung, dass so die eigene Meinung nicht gekauft werden sollte. Aber ich finde schon, egal was man so für den Blog macht, muss man ja auch immer dran denken, dass wir richtig krasses Marketing eigentlich machen. Also es zeigt das ja
Ja.
alleine schon, dass viele Verlage einfach richtig mit Influencern arbeiten, dass sie teilweise eigene Abteilungen haben für das Influencer-Marketing, weil das für die halt auch ein sehr, sehr großer Multiplikator ist. Und ich meine, ich arbeite ja im Marketing, ich weiß, wie teuer zum Beispiel eine Anzeige irgendwo ist.
Ja.
Und da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, dass mal ein gratis Buch rausschicken viel, viel günstiger ist und gleichzeitig aber wahrscheinlich auch viel effektiver als eine Anzeige, wo man noch so einen riesigen Streuverlust hat. Ja, was ich eigentlich aber damit sagen wollte, ist, dass es für Autoren, egal ob das Self-Publishing-Autoren oder irgendwie gestandenere Autorinnen, die jetzt schon mehrere Titel in großen Publikumsverlagen veröffentlicht haben, auch wenn die dann noch Self-Marketing betreiben, ist es für sie wirklich das Günstigste, was sie machen können, Blogger zu fragen, ob sie ihr Buch rezensieren. Und ich frage mich dann ehrlich immer, warum es mit so vielen Bedingungen dann einhergehen muss, Und auf der anderen Seite auch ist es ja oft so, dass wenn man dann mal auch eine freundliche Absage schreibt oder so, der Ton sofort sehr, sehr schnippisch wird. Und ich frage mich da immer, ob das dann wirklich so notwendig ist, wenn man davon ja eigentlich auch als Autorin unglaublich profitiert, wenn eine andere Person das Buch nur einmal kurz durch die Kamera schwenkt, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, also ich habe ja jetzt nicht viel mit Marketing zu tun, muss ich dazu sagen, aber ich habe auch schon mal von der Regel gehört, dass du irgendwie ein Produkt 7-mal sehen musst oder irgendwie sowas, damit es dir halt so komplett im Gedächtnis bleibt, beziehungsweise bis du es kaufst, wenn du auch nur ein bisschen Interesse daran hast. Und ja, dann ist es halt wirklich besser, dass man das so in eingehenden Buchkreisen streut, von denen man weiß, das wird von den Fans da gelesen. Also die lesen sich wahrscheinlich auch so untereinander, die Blogger, aber die Fans, die wissen dann, okay, der hat ungefähr den gleichen Buchgeschmack wie ich, da gucke ich dann regelmäßig rein. Und das hat ja eine viel höhere Erfolgsquote, als wenn du halt irgendwo einfach eine Anzeige schaltest oder
Ja.
irgendwo eine Werbung reinsetzt, wo du also ich glaube, dass bei Bloggern halt wirklich die Zielgruppe am klarsten definiert sein kann. Also gerade wenn es halt um Buchblogger geht. Und ich finde es halt seltsam. Also es ist ja immer wieder die Beschwerde, dass man beispielsweise nicht professionell sei. Und dann stehe ich da immer und denke mir, ja, aber wenn du was Professionelles willst, dann musst du dafür bezahlen.
Ja.
Also das ist leider so simpel wie einleuchtend, aber wenn du halt wirklich professionelle Werbung haben willst, die nicht als Hobby gemacht wird, dann muss man dafür bezahlen. Das kann man nicht einfach sagen, ja, hier, ich gebe dir jetzt ein E-Book für 3 € und dann machst du mir hier 5 bis 6 Stunden Arbeit. Natürlich ist Autorin sein oder im Verlag sein oder so auch mega viel Arbeit, aber du kannst nicht erwarten, dass da jemand einfach seine gesamte Lebenszeit dafür opfert, dass dein Buch beworben wird.
Ja, unterm Strich ist es ja auch so, wenn ich jetzt sage, ich sehe irgendwo ein Buch und das interessiert mich und ich entscheide mich dafür, es nicht zu kaufen, sondern als Rezensionsexemplar anzufragen, dann mache ich das ja aus freien Stücken und in dem Fall ist es zum Beispiel für mich ja auch jetzt nicht wirklich Arbeit, sondern eher Freizeit, wenn ich es lese. Und ja, das Rezensieren, ich meine, ich habe ja meinen Blog damals auch mit dem Gedanken gestartet, dass ich mich mit anderen über Literatur austauschen will, auf diese Art und
Ja,
Weise. Und
genau.
das ist dann natürlich alles etwas, was ich jetzt nicht vor dem Hintergrund mache, dass ich sage, ich mache gerade jetzt bewusst Marketing für jemanden, obwohl ich es ja zweitrangig irgendwie auch mache. Ich sehe da aber dann den Unterschied drin, wenn mich jemand fragt, sei es jetzt ein Self-Publishing-Autor oder ein Verlag oder, ob ich dieses oder jenes vorstellen möchte, weil was da der Hintergrundgedanke von dem Verlag ist zum Beispiel, ist ja, dass ich Marketing mache. Und da bin ich auch mittlerweile wirklich so krass unterwegs, dass ich mich dann halt in dem Moment einfach frage, okay, was ist es, was mache ich hier gerade, welche Botschaft übermittle ich damit, dass ich dann diese Anforderungen, sage ich jetzt mal, erfülle, was bekomme ich dafür, was gebe ich dafür und steht es irgendwie in Relation? Das ist sowas, was ich mittlerweile eigentlich immer mache, wenn jemand an mich herantritt und etwas möchte. Und wenn ich da irgendwie nicht sehe, dass es sich in der Waage hält, dann sage ich halt auch mittlerweile wirklich ab. Und genau das Beispiel, was wir eben ja angebracht haben mit der Self-Publishing-Autorin, die eben solche vielen Anforderungen stellt, genau da finde ich nämlich dann auch wieder, es ist nicht in der Waage. Also ich muss sehr, sehr viele Dinge tun und bekomme dafür halt ein E-Book, was, wie du meintest, im besten Fall halt 3 € kostet. Wenn man sich manchmal aber so E-Book-Preise von Self-Publishern auf Amazon oder so anguckt, das sind ja wirklich sehr, sehr viele Self-Publisher. Dann kostet das manchmal nicht mal 1 € und ja,
Ja.
ich finde, das wiegt sich überhaupt nicht auf.
Nee, überhaupt nicht. Also ich verstehe natürlich, dass Leute, also für mich ist es immer dieses, okay, du möchtest Sachen verkaufen. Also der Autor möchte, dass seine Bücher gelesen werden. Wahrscheinlich aber steht eher das Verkaufen im Vordergrund, gehe ich jetzt einfach mal bei den meisten von aus.
Ja, natürlich.
Und wir wollen uns einfach nur über Bücher austauschen, großteils. Ne? Also wir sind jetzt nicht so, ich will Geld dadurch verdienen, dass ich jetzt deine Bücher bespreche. Und ich finde, diese Diskrepanz sorgt dann halt dafür, dass da ultra viele Spannungen entstehen, beziehungsweise man muss sich dann halt darauf einlassen, als Blogger und als Autorin, Bloggerin, Autorin, dass solche Diskrepanzen halt passieren und dass es nicht immer gut ist und du kannst auch im Beruf und im Job nicht immer nur gute Business Relations haben, wenn man das jetzt als Business titulieren will, obwohl da überhaupt kein Geld fließt, kein sonst was, du quasi nicht entlohnt wirst, gar nichts. Da muss man sich einfach darauf einlassen, dass nicht alles zu deinem Besten läuft. Und ich verstehe den Gedankengang von vielen Autorinnen nicht oder von vielen Self-Publishern, die dann einfach wahllos Leute anschreiben oder sich dann halt die ganze Zeit immer nur beschweren. Und natürlich, wir sind im Internet. Es gibt Leute, deren Blogs sind einfach nicht so, ich nenne es jetzt mal sorgfältig kuratiert, wie zum Beispiel unsere. Aber das kann man sich ja vorher angucken. Du kannst dir ja vorher angucken, wem du da was zuschickst. Also,
ja.
Deswegen. So, Jule und ich haben jetzt gerade eine kleine Pause eingelegt. Und weil ich etwas auf Twitter gesehen habe, was ein Blogpost von einer Autorin ist, die sich über Buchblogger auslässt. Und ich sage jetzt extra nicht, wer es ist und wo es ist, einfach weil es nichts zur Sache trägt, weil ich solche Sachen schon zuhauf gesehen habe. Ich möchte aber gerne einmal den letzten Absatz vorlesen, weil der mich so fertig macht gerade. Also ich muss einfach lachen, weil da steht einfach Formulierung in den Reviews / Hang zum Drama. Also es geht darum, was für Kriterien Blogger haben, damit sie noch Rezensionsexemplare von dieser Autorin, glaube ich, bekommen. Blogger, die sich Dramathemen hingeben oder harsch formulierte Rezensionen enthalten, Satzbau, werden vorsorglich abgelehnt. Ich bestehe nicht auf positive Rezensionen, aber unsachlich formulierte Kritik muss ich nicht unterstützen. Solche Reviews schaden mehr, als sie den Betroffenen helfen. Oh Gott.
Also abgesehen davon, dass ich da gerne mal mit dem Rotstift drüber gehen möchte. Ja.
Also mein Satz vor ist ja auch nicht immer der beste, aber ich finde das gerade sehr lustig, weil ich verfasse sehr gerne mal Reviews, die einfach nur so sind, alter Falter, wer hat denn dieses Buch verlegt, was soll das denn bitte und was steht da bitte drin? Und da bin ich meistens so, dass es nicht einfach nur so generell um Leute geht, sondern beispielsweise um toxische Beziehungen oder halt so um Sachen, die auch nicht romantisch sind, aber als romantisch dargestellt werden, sowas. Solche Bücher habe ich ganz oft so kritisiert. Und ich weiß nicht, ob das schon als Dramathema beispielsweise zählt, wenn ich mich mal mit jemandem auf Twitter gestritten habe.
Bestimmt.
Oder wenn ich mich zu irgendeinem Thema irgendwann mal geäußert habe, was so Thema war. Ich finde das krass. Was ist denn das?
Ja, ich weiß nicht, da kommt auch wieder dieses, ich kann nicht so gut mit negativer Kritik umgehen, die helfen mir nicht. Also ich habe mal vor Jahren einen Beitrag auf meinen Blog geschrieben. Das war so ein Guide, wie man gut auch negative Rezensionen schreiben kann. Und ja, ich finde, es kommt auf die Tonalität an. Man kann auch, finde ich, ranten, ohne dass es irgendwie blöd rüberkommt, weil man sich halt einfach über sowas aufregt. Ich hatte auch erst letzten Monat, habe ich auch erst ein Buch abgebrochen. Das habe ich dann auch erstmal, also ich habe es nicht als Rezension gerantet, ich konnte das einfach nicht, ich wollte das nicht, aber ich habe das in meinem Leserückblick auf YouTube gerantet, weil ich einfach nochmal erklären musste, warum ich das Buch abgebrochen habe. Und es war dann leider auch so, dass das alles andere als gut rüberkam. Und ich finde halt, es kommt dabei halt auch trotzdem immer auf die Tonalität an. Und auch, dass man gut begründet, warum das jetzt so war. Also ich kann ja nicht einfach sagen, nö, Buch war scheiße, kommt jetzt weg, so ein Mist, ich weiß nicht, wie sich diese Person Autorin nennen kann. Ne, das hilft ja keinem weiter, aber egal, wie ich jetzt etwas formuliere, wenn ich begründen kann, warum ich ein Buch zum Beispiel abgebrochen habe, weil ich es problematisch finde, dann ist es doch voll okay. Und ich finde, da muss man auch als Autorin irgendwie drüber stehen und sagen, okay, das ist jetzt keine positive Rezension, aber ja, ich kann damit umgehen. Sie nimmt ja auch irgendwie den Begriff unsachlich formulierte Kritik in den Mund. Und da will ich auch so sagen, okay, ich kann aber doch keine sachliche Kritik schreiben, weil ich bin doch eine Person. Und alles, was ich sage, ist immer subjektiv und einfach deswegen schon unsachlich.
Ich finde das immer schön, weil ich gebe dir natürlich komplett recht, es bringt niemandem was, wenn man einfach sagt, das Buch ist scheiße. Die Sache ist, das habe ich auch noch nie gesehen. Also wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass ein Blogger wirklich einfach nur in seine Rezension oder eine Bloggerin einfach nur geschrieben hätte, so, Buch ist scheiße, kann ich nichts mit anfangen, alles kacke, Autorin ist auch doof, fertig.
Ja, das, ich
Habe
glaube,
ich.
das kriegt man höchstens wirklich nur auf Amazon, würde ich fast sagen, mit.
Ja,
Wenn man
genau,
da manchmal
also ja.
so 2 Sterne hat das Buch verschenkt, kann selbst nichts darüber sagen, deshalb 2 Sterne, sowas nach dem Motto.
Ja, also solche Sachen sehe ich halt wirklich immer nur auf so Bewertungsplattformen wie halt Amazon oder Goodreads oder so, aber das habe ich noch nie bei
Ja.
so richtigen, also richtigen in Anführungszeichen, also so Bloggern, die das regelmäßig machen, gesehen. Auch auf Instagram nicht oder so, wo man ja stark dazu neigt, einfach Sachen zu verkürzen. Was ich dann immer komisch finde, ist, ich begründe jede meine Kritiken und ich begründe jeden meinen Rant. Der Rant basiert ja nicht einfach darauf, dass das Kacke ist, sondern dass es einen Grund hat, warum es Kacke ist. Und ich habe das schon so oft erlebt. Also ich in 2016 oder so oder 2017 gab es ein riesiges Geschiss auf Twitter um das Buch Paper Princess. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber es war eine riesige Shitshow, weil sich alle komplett nur gestritten haben, ob das Buch
Ja,
jetzt gut
ich
ist, ob man
weiß
das
noch.
unterstützen soll
Weißt
oder
du,
nicht.
warum das war? Das hat damit angefangen, dass irgendeine, die war damals Bloggerin und ist jetzt Autorin und ich weiß wieder ihren Namen, aber ich sag ihn nicht. Auf jeden Fall hat es nämlich, ich weiß es noch, weil es hat damit angefangen, dass sie dieses Buch über eine Mülltonne gehalten hat. Damit hat es,
Stimmt.
glaube ich, angefangen, dass dann so dieser, und dann drehte sich der Shitstorm erstmal, finde ich, völlig berechtigt um das Thema, ob man so mit Literatur umgeht und es so darstellen sollte. Und da muss ich auch ehrlich sagen, so, ja, finde ich auch nicht so hundertprozentig korrekt, egal, wie man ein Buch fand, finde ich, ist es in den seltensten Fällen etwas, was man provokativ über die Mülltonne halten sollte, kurz bevor man es reinwirft und dann abfotografieren sollte, weil das ist, glaube ich, das ist wirklich verletzend und ich glaube, sie hatte da auch keine Begründung, außer war scheiße, kommt jetzt in den Müll. Aber dann entstand daraus nämlich eine Riesendiskussion, nicht mehr, ob man sowas überhaupt tut, sondern warum und warum das Buch so schlecht ist. Und dann gab es da wirklich diese beiden Lager, ja.
Ja, definitiv. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es schon mehrfach, also auch von Diskussionen von mir angestoßen oder so, also auch von anderen natürlich, aber ne, dass es so riesige Diskussionen darüber gab und sich die Leute komplett darüber das Maul zerrissen haben und dann die Bücher gekauft wurden, weil alle wissen wollten, ob es wirklich so
Ja.
schlecht ist. Also das ist jetzt noch nicht mal überheblich oder so, weil ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, man könnte ein Buch in den Himmel loben und alle würden sich denken, boah, das muss ich auch lesen. Aber es ist leider einfach so, dass es eher den gegenteiligen Effekt hat, wenn jemand eine richtig passionate, so ein Rant raushaut, der gut
Ja.
begründet ist, dass dann A, viel mehr Leute das Buch im Kopf haben und sich B, diese Leute das tatsächlich dann häufiger holen, als wenn du halt eine gute Rezension schreibst, was kompletter Mindfuck ist, aber es ist leider so.
Ja, es bleibt halt
Und
mega hängen und du kommst dann
genau.
wirklich auf diesen, ich muss mir mein eigenes Bild machen, Trichter, und dann hast du auch irgendwie viel
Genau.
mehr Lust, es zu lesen.
Ja, also das war das, ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum Shades of Grey so groß geworden ist. Weil, also natürlich hat es noch den Appeal von Fanfiction damals gehabt, aber ab einem bestimmten Punkt war es so, dass alle sich nur darüber aufgeregt haben, wie schlimm das ist. Und dass irgendwann auch der Tonus war, ja, wenn du es nicht gelesen hast, kannst du es ja nicht wissen.
Ja.
Ne? Und dass ich deshalb wenigstens mal reinlesen musste, genauso wie in diese After-Passion-Sachen und sowas.
Boah, da habe ich mich
Um
sowas von
mir zumindest da.
ferngehalten. Ich habe das nie gelesen.
Also ich habe es auch nur angefangen. Ich bin die ersten 100 Seiten habe ich geschafft und danach war ich einfach nur fertig. Aber das meine ich halt, ich finde solche Anforderungen an Blogger richtig, richtig komisch.
Ja.
Das haben wir gerade ja auch in der Pause nochmal besprochen. Ich finde es auch teilweise seltsam, dass Leute sich die ganze Zeit nur darüber beschweren, wie lange manche Blogger brauchen. Und ich finde es teilweise auch seltsam, dass Verlage halt mittlerweile die Anforderung stellen, dass das Buch innerhalb von einem Monat zu rezensiert sein hat. Aber das sind Verlage, da kann man dann sich nochmal drüber streiten. Aber gerade bei Self-Publishern finde ich das halt anstrengend, beziehungsweise auch irgendwie, also ich fühle mich dadurch nicht angegriffen, aber ich verstehe dann tatsächlich, woher die Frustration kommt, wenn du halt sagst, ja, könntest du es bitte rezensieren und es kommt einfach nichts, ist das natürlich doof. Ich beispielsweise vergesse immer regelmäßig meine Rezensionen dann den Leuten, die dafür verantwortlich sind, zu schicken, aber sie sind längst raus. Oder, wie ich dir gerade schon erklärt habe, ich sitze hier vor einem Stapel von mindestens 30 Büchern, weil ich durch meine Bachelorarbeit so in Verzug gekommen bin mit dem Rezensieren. Und dass da natürlich ein paar jetzt länger brauchen, ist klar, aber dann muss man dafür, glaube ich, gerade, weil wir es ja alle als Hobby machen, hatten wir ja schon, ein bisschen Verständnis haben.
Ja, das ist auch diese Diskrepanz von, in der Regel werden ja oft von Self-Publishern die Bücher an, also an Blogger herangetragen. Es ist ja, glaube ich, weniger so, dass ein Blogger jetzt hingeht und sagt, hey, Self-Publisher XY, ich hätte gerne dein Buch als Rezensionsexemplar. Ich glaube, dass das passiert. Ich persönlich habe das tatsächlich auch nie gemacht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Self-Publisher da mit ganz anderen Größenzahlen und ne, auch Investitionen hantieren als jetzt ein großer Verlag, wenn sie so ein Buch rausschicken. Aber es sind ja meistens doch eher Self-Publisher, die an die Blogger herantreten und sagen, hey, möchtest du das nicht einfach lesen? Und dann, wenn sie dann schon mal jemanden finden, der sagt, ja, ich habe gerade Zeit, dann noch mit so vielen Bedingungen zu kommen, finde ich auch krass irgendwie.
Ja, also auch, ja, ich finde sowas sehr, sehr seltsam. Also ich finde immer, dass ein Spannungsfeld ist zwischen Bloggern und Autoren, auch wenn ja manche so von der Bloggerin, vom Blogger zum Autor, Autorin, ne, gehen. Aber ich find dieses Spannungsfeld teilweise, also ich habe so meine Nische gefunden, wo alle eigentlich dann eine positive Sache zu haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sich Autorinnen, die halt solche Anforderungen stellen und so weiter, sich total in der Community was verbauen. Also ich weiß nicht, ob du das, also es gibt ja auch diese ganzen Facebook-Rezensionsgruppen und so, und es gibt tatsächlich auch Autorinnen, die haben so dann dedizierte Fanclubs, die dann halt aber trotzdem jedes Mal, egal wie viel sie für die Autorin schon gemacht haben oder sonst was, alles immer direkt rezensieren müssen, aber auch immer gut rezensieren müssen, bla bla bla. Und was sie dafür kriegen, ist halt mal ein Treffen auf der Buchmesse oder so, wenn sie da selber hinkommen.
Ja, im schlimmsten Fall, weil das Ding ist, glaube ich, dass da auch manchmal so Relationen verschoben werden. Das merke ich hier gerade wieder an diesem Beitrag, den du geschickt hast. Da ist nämlich jetzt so ein anderer Satz drin. Da geht es darum, dass es ja, also dann verstehe ich auch nicht, warum sie es überhaupt anbietet, aber dass ja Rezensionen keinen großen Effekt haben. Und da schreibt sie jetzt aber auch, ich scheine damit eine unpopuläre Meinung zu haben, aber Rezensionen haben für mich als Autorin und Verlegerin nur einen Zweck, Werbung. Ich bezahle mit einem Buch, in Klammern, in dem viel Arbeit und Geld steckt, und ich bekomme im Gegenzug mehr Reichweite. Das ist ja auch schon wieder, das schwingt ja schon wieder mit. Also für uns ist ein Buch, was wir bekommen, nur ein Exemplar eines Buches, was wir lesen und mit dem wir Arbeit haben. Und sie schreibt da jetzt aber wieder, ja, in diesem Buch stecken aber seitens der Autorin ja auch viel Arbeit und viel Geld. Ja, das mag schon stimmen, aber es ist ja nicht nur dieses eine Buch, das ist ja kein 1:1. Also sie gibt ja nicht nur dieses eine Exemplar an uns, was sie hat, sondern es ist ja, sie hat ja davon super, super viele. Aber trotzdem wird das wieder aufgewogen, dieses, ja, du musst es rezensieren, weil ich habe da ja auch super viel Arbeit und auch Geld reingesteckt, was bei uns aber unterm Strich ja auch nur einfach ein Exemplar ist, was wir kaufen. Klar sollte man dann irgendwie, ja, behutsam oder halt wirklich wenigstens fair damit umgehen, wenn man dann seine Meinung dazu äußert. Aber sie schreibt es ja wirklich so, als wäre das Buch viel mehr wert als das, für das sie es eigentlich verkauft, weil da steckt ja viel mehr Arbeit und viel mehr Geld dahinter, und das bekommen wir ja quasi mit, was völliger Quatsch ist.
Ja, also ich, also gerade, weil du, wir können das Thema von vorhin nochmal aufgreifen, wenn sie das halt wirklich nur als Werbung, also wenn man, sie, Mann, ist ja egal, das jetzt wirklich nur als Werbung sieht, wo man im Gegenzug für ein Buch Reichweite bekommt, dann frage ich mich, ob die in der Realität leben und wissen, wie viel Geld Influencer mit richtig, richtig, richtig viel Reichweite teilweise für ihre Sachen da bekommen. Also selbst so Nano- und Mikro-Influencer mit so, keine Ahnung, 10.000, 50.000 Followern, die halt irgendwie für Schmuck oder Kleidung oder so werben, die kriegen Werbedeals mit Tausenden von Euro. Und sie meint, dass sie mit einem gedruckten Exemplar, was 10 bis 20 Euro kostet, so viel Reichweite bekommt, dass sie das in, dass, also dass das ein, also dass das ein Sales Increase ist, den sie so markant spürt. Also wie viel, also das ist doch aus einer Marketingperspektive kompletter Bullshit. Du kannst doch nicht erwarten, dass du für bis zu 20 Euro ein richtig geiles Marketing bekommst. Das kriegst du auch so nicht, wenn du dir, wie gesagt, eine Werbung kaufst oder so eine Anzeige.
Nee, das stimmt. Also man kann ja sogar, also wenn man Bock hat, kann man das ja machen. Es gibt meistens ja auf Seiten von großen Zeitschriftenunternehmen solche Media-Kits auch für bestimmte Zeitschriften. Das kann man ja aus Spaß einfach mal schauen. Weiß ich nicht, mir fällt gerade irgendwie, fällt mir kein, es gab mal irgendeine Verlag- bzw. Zeitschriftengruppe, die haben das voll gut gemacht. Ich kann dir das nochmal, wenn mir es wieder einfällt, schicke ich dir den Link, du kannst es gerne mal unten reinposten, aber da kann man sich einfach alles wirklich klar, komplett transparent, kann man sich da angucken, wie viel zum Beispiel in Zeitschrift XY eine Anzeige zum Beispiel einfach auf einer Seite in der Mitte, also nicht mal eine U-Seite, wie viel da so eine Anzeige kostet, die so ein kleines Kästchen ist, oder wie viel es auf der zugehörigen Website von der Zeitschrift kosten würde, wenn man daneben so ein Banner bucht. Und wenn man sich das dann mal reinzieht, dann wird, glaube ich, ganz schnell klar, dass man, selbst wenn man irgendwie erst ein Jahr später die Rezension zu einem Titel bekommt, da vielleicht doch einiges mehr rauszieht, als wenn man jetzt so eine große Anzeige macht. Also da reden wir von einer einzigen Marketing-Sache, die das Vielfache eines Exemplars des Buches kostet.
Ja, das meine ich ja. Also, du hast ja auch schon vorher erwähnt, gerade wenn du so eine Anzeige kaufst, hast du ja auch so diese Streuung, also dass es nicht die Leute erreicht, die es erreichen sollen.
Ja, oder nur bedingt, genau.
Genau, oder nur bedingt. Und das, solche Sachen musst du halt, ich habe keine Ahnung von Marketing, ne? Aber solche Sachen musst du ja einplanen. Du musst einplanen, dass es negative Rezensionen gibt, wenn es jetzt nur um Rezensionen geht, ne? Ja. Du musst einplanen, dass Leute zu spät das machen oder dass Leute das vielleicht auch gar nicht machen, weil sie das Interesse verloren haben, den Blog zugemacht haben oder sonst was. Du musst einfach damit rechnen, dass manche Sachen davon einfach nicht funktionieren. Und klar, in einem kleinen Verlag muss man sich da total drauf konzentrieren, wem kann ich vertrauen und wem nicht. Ja. Verstehe ich alles. Kein Ding. Aber du musst trotzdem realistisch an die Sache rangehen, gerade wenn man sich jetzt schon über alle Blogger total aufregt, dass man für 20 Euro nirgendwo effektive, richtig gute Werbung bekommt, die bei mehr als ein paar Leuten ankommt.
Ja.
Also ich meine, was machst du denn für, also ne, wie gesagt, wenn jemand wirklich so so einen Auftrag in der Agentur bekommen würde, 20 Euro ist doch gar nichts. Da hast du gerade mal die Antwort-E-Mail bezahlt.
Ja, theoretisch schon. Also,
ja, und das ist halt schon, ja, also ich finde sowas immer komisch. Und wenn dann gesagt wird, ja, die wollen nur gratis Bücher abgreifen, bla bla bla. Und du denkst dir so,
du möchtest, glaube ich, dass dein Buch rezensiert wird, aber okay. Ja. Und ich finde, so vor diesem ganzen Hintergrund ist halt auch so diese letzte Formulierung aus dem Artikel, die du eben vorgelesen hast, mit diesem, ich bestehe nicht auf positive Rezensionen, aber bitte doch keine Rants. Es ist ja fast schon so wie so eine Drohung irgendwie. Also so nach dem Motto, wenn du als Bloggerin nicht in der Lage bist, eine Rezension zu schreiben, die irgendwie nur sachlich formuliert ist, egal wie du das Buch fandest, dann kriegst du keine Bücher mehr von uns. Das ist ja fast schon irgendwie so eine Drohung. Also das kriegt man ja auch manchmal so mit, dass irgendwelche Self-Publishing-Autoren teilweise schon Bloggerinnen mit Abmahnungen gedroht haben, wenn sie negative Kritiken nicht von ihrer Seite nehmen, weil es wäre Rufmord. Also man weiß ja, dass sie damit nicht durchkommen würden, aber es nimmt manchmal so Dimensionen an, die ich echt krass finde.
Die völlig weg sind einfach. Ich erinnere mich noch sehr gut, also es gibt ja immer wieder auch diese Cover-Diskussion und so, ne?
Ja.
Und ich erinnere mich noch, ich hab mich mal auf Instagram richtig mit einer Autorin angelegt, weil die es mir so auslegen wollte, als hätte eine Kritik an ihrem Cover, was sie nicht designt hat, was der Verlag nicht designt hat, sondern die Cover-Designerin gemacht hat, als wäre das, als würde ich damit, obwohl ich explizit gesagt habe, das Cover, als würde ich damit ihr ganzes Buch über einen Kamm scheren. Und als würde ich meine Community dazu anstiften, auf ihr Buchcover zu haten.
Und das war so eine bizarre Situation. Ich kann mir sogar fast schon vorstellen,
wer das war. Aber es war so eine bizarre Situation. Einfach weil, wenn du dir die Kommentare, also es war glaube ich ein Tweet, angeschaut hast, dann waren da drunter irgendwie 10 Leute, die gesagt haben, ich habe aber das Buch gelesen und ich fand es ziemlich toll.
Ja, ich glaube, ich weiß dann sogar, welches Buch du meinst. Und ja, ich glaube auch, da ist bei den Autorinnen super viel Frust, weil die haben in der Regel ja kein Mitspracherecht an den Covern. Also
Ja,
vielleicht hat es
genau.
irgendwann mal ein Sebastian Fitzek, aber jetzt nicht eine Autorin, die jetzt so ihre ersten Bücher veröffentlicht. Oder der Verlag ist echt nett, aber in der Regel passiert es nicht. Und ja, wenn es dann so freigegeben wird, kannst du halt nichts anderes tun, als das zu akzeptieren. Und klar ist da super viel Frust dahinter. Aber ich finde, das ist, da muss man irgendwie hinterstehen, und das merkt man so oft, dass sich Leute im Internet einfach ja irgendwas posten, irgendwie in Erscheinung treten, und ich finde immer, auf alles, was man so veröffentlicht oder alles, wie man, also in welcher Form auch immer, wie man agiert, es kommt halt immer eine Reaktion, und die kann natürlich auch
Ja.
schlecht sein. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass viele in der Buchbranche, gerade so neue Autorinnen oder so, super schockiert sind, wenn da halt nicht nur rosa
Sowas
Wolken
von.
zurückkommen. Ja.
Also das finde ich auch immer krass, dass halt alles immer direkt als persönlicher Angriff gewertet wird. Weil, also ich fand das ja krass, weil ich habe über das Cover ihres Buches gesprochen, also jetzt als Beispiel, ne? Und
Ja.
zurückkam Beleidigung auf meine Person.
Ja.
Und ich habe ihr dann sogar in Privatnachrichten gesagt, hey, ich will dir nichts Böses. Ich habe dein Buch nicht gelesen. Ich rede nur über das Cover.
Und es
Genau
ist ja
das,
nicht mal Kritik
was.
an ihr, weil es ist ja, also sie
Genau.
ist ja nicht die Cover-Designerin. Also wenn die
Genau.
angegriffen gewesen wäre, ja, okay, verstehe ich dann. Aber sie hat damit ja so gar nichts zu tun. Außer dass sie vielleicht wirklich gefrustet ist, weil sie das auch so findet.
Ja, aber ich meine, selbst wenn dir dein Cover nicht gefällt, musst du dann halt so sagen, ja, okay, also dann sagst du halt vielleicht einfach mal gar nichts. Ich weiß halt nicht. Es kommt mir halt immer so komisch vor, weil, also da war ich dann auch so, weil ich ihr dann gesagt habe, hey, aber du greifst mich doch gerade auf einer viel persönlicheren Basis an, als ich es bei dir getan habe. Und das hat sie dann halt überhaupt nicht eingesehen und meinte, man solle nicht über ihr Buch reden, wenn man es nicht gelesen hätte. Und dann denke ich mir so, hä? Also dann müsstest du ja auch allen Leuten, die sagen, sie wollen dein Buch lesen oder wünschen es sich oder haben es gerade neu bekommen, sagen, nein, du darfst nicht über mein Buch reden, weil du hast es noch nicht gelesen.
Zumal du ja so
Also.
gesehen noch nicht über das Buch gesprochen hast, sondern über das Buchcover. Also du hast ja
Ja,
in
genau.
keinem Wort den Inhalt erwähnt.
Genau, deswegen war ich ja so gefrustet und wusste überhaupt nicht, was da abgeht. Also vielleicht musste sich da auch jemand einfach nur Frust von der Seele reden, ich weiß
Ja,
es nicht.
abregen. Wobei ich auch, also wenn es wirklich das Buch ist, von dem ich gerade denke, von dem du sprichst, weil ich meine, das habe ich auch bei dir mitbekommen, es war ja generell ein Thema, glaube ich, dass die betreffende Autorin durch dieses schreckliche Cover und viele BloggerInnen, die gesagt haben, Leute, das Cover ist furchtbar, aber lest es, es ist so gut, deutlich mehr Verkaufszahlen erzielt hat, als es es mit einem perfekten Cover erzielt hätte. Das nur, by the way,
Ja.
mal so nebenbei ist so mein Eindruck, weil ich glaube, mittlerweile entsteht durch das Buch ein ziemlicher Hype. Es gibt ja, wenn es wirklich dieses Buch ist, warte mal, wir können das ja mal kurz rausschneiden, es ist wieder Ende des Cuts. Also ich sehe das wirklich, also der zweite Teil dieses Buches ist ja jetzt erschienen, und ich sehe es ständig überall und es wird ständig gelobt, und ich habe so das Gefühl, viele Buchblogger sagen erst recht was dazu mit diesem Zusatz, don't judge the book by its cover quasi. Ja, und
Ja.
ich glaube, das hätte das Buch nicht bekommen, wenn es ein perfektes Cover gewesen wäre, weil ich glaube, es war jetzt nicht irgendwie ein Top-Titel und wurde besonders beworben. Aber es hat es jetzt definitiv, glaube ich, mit dem zweiten Band erreicht.
Ja, das ist halt auch das, was ich meinte, dass halt unter dem Tweet, den ich verfasst habe, dann ganz viele gesagt haben, ja, ich mag das Cover vielleicht auch nicht so, aber das Buch war richtig, richtig gut.
Ja.
Und dann habe sogar ich darüber nachgedacht, ob ich das Buch lesen will,
Ja.
obwohl ich das Cover so schlecht fand.
Genau das.
Und dann hat es mir halt die Autorin versaut, weil sie halt so gemein zu mir war. Und warum sollte ich ein Buch von jemandem lesen, den ich nicht nett finde, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, also es ist sehr, sehr seltsam und also wie gesagt, diese ganze Relationship zwischen Bloggern, Autorinnen und Self-Publishern dann auch noch,
Ja.
ist ein bisschen komplex. Aber ich finde es halt komisch, wenn. Und ich finde, man sieht es auf der Buchblogger-Seite fast gar nicht, dass Buchblogger halt so sagen, Also manchmal sagen sie halt ja, okay, ich möchte aber vielleicht nur einen Print haben,
Ja.
worüber man ja noch diskutieren kann. Aber ich finde, dass man von Buchbloggerseite fast nie sieht, ja, aber ich möchte schon nur Bücher aus, ich möchte schon nur Bücher, die so und so sind. Oder ich
Ja.
möchte nur Bücher von den größten Verlagen und ich möchte nur das aus dem Hauptprogramm und ich will nur dies und ich will nur das, weil natürlich klicken auch mehr Leute, wenn du ein Buch besprichst, was mehr Leute kennen. Oder zum Beispiel ein Fitzek, weil jeder weiß was,
Ja, natürlich.
ne?
Ich sehe tatsächlich auch eher Blogger, die sich so ein bisschen auf die Seite der Verlage und Self-Publisher schlagen, indem sie halt sagen, oh, ich mache das halt nur als Hobby und was wollt ihr da immer mit euren ganzen Anforderungen? Ich will das als Hobby machen und deswegen lese ich super gerne kostenlos. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig, weil ich bin mir halt mittlerweile einfach bewusst, dass teilweise Aktionen, die ich mache, großes Marketing sind für Verlage, egal wie groß ich bin.
Ja.
Deswegen finde ich das persönlich auch schwierig. Aber wenn, dann sehe ich es tatsächlich eher so, dass ich, nein, umgekehrt, dass sich Blogger auf Seite von Autorinnen schlagen, als dass es irgendwie so wäre, dass Blogger voll unbegründet irgendwie rumranten und sagen, nö, ich nehme das jetzt nicht, ohne es wirklich zu begründen. Weil wir hatten es ja schon mit
Ja.
Bloggerinnen, die jetzt irgendwie teilweise schon davon leben können. Und klar musst du an dem Punkt halt sagen, ja, ich mache es halt jetzt irgendwie hauptberuflich. Das heißt, ich kann das nur annehmen, wenn ich da mehr Benefits von habe als nur das Buch selbst. Aber dann ist
Genau.
es trotzdem, finde ich, eine super tolle sachliche Begründung. Und da kann man ja dann auch als Autorin sagen, oh, tut mir leid, so gern ich das hätte, das ist bei mir finanziell halt nicht drin. Und dann ist es so. Also wenn, dann sehe ich das eher so als
Ja.
irgendwie super überheblich.
Ja, also wie gesagt, ich kann Frustration auf beiden Seiten sehr nachvollziehen. Aber man muss halt auf beiden Seiten quasi mit, also genauso wie Blogger, ich sag's jetzt mal, ertragen müssen, dass sie komische Anfragen bekommen oder dass dass Autorinnen nicht damit einverstanden sind, wie sie ihre Rezension formuliert haben, alles schon passiert, müssen halt Autorinnen auch damit leben, dass gerade wenn jemand etwas kostenlos macht, es nicht perfekt sein kann und du
Ja.
nicht die Anforderungen stellen kannst, die du bei einer großen Marketingkampagne stellen könntest.
Genau.
Wir sind dann soweit durch, glaube ich, mit dem Thema, weil wir uns jetzt auch ein bisschen im Kreis geredet und es ein bisschen zerredet haben. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass die Jule heute da war, um es mit mir zu besprechen. Und ja, danke fürs Zuhören.
Genau, danke auch von mir, hat mich auch sehr gefreut.